Sie hören Kontrafunk aktuell. Dass das christliche Passionsfest und der muslimische Ramadan am gleichen Tag beginnen wie in diesem Jahr am 18. Februar, ist eine seltene Koinzidenz und soll laut Angaben der Medien erst in 33 Jahren wieder vorkommen. In Österreich ist derzeit allerdings nicht dieses kalendarische Phänomen Gesprächsthema, sondern die Tatsache, dass ausgerechnet im Betriebskindergarten des Bundeskanzleramtes ein Ramadan-Kalender veröffentlicht wurde, der den Kindern mehr oder weniger freiwillig Normen des Islam nahebringen soll. Überhaupt sind rigide Regelauslegungen im Rahmen des Ramadan offenbar ein zunehmendes Problem in österreichischen Schulen. Wir wollen darüber und über anderes sprechen mit der österreichischen Grundschullehrerin Susanne Wiesinger, die als Autorin des Buches Kulturkampf im Klassenzimmer breite Aufmerksamkeit erlangte. Herzlich willkommen, Frau Wiesinger.
Ja, ich begrüße Sie.
Frau Wiesinger, ein Ramadan-Kalender im Betriebskindergarten des Bundeskanzleramtes in Wien. Ist das die neue Normalität, an die wir uns gewöhnen müssen?
Das denke ich jetzt nicht, dass das die neue Normalität ist. Aber es ist einfach ein Ausdruck dafür, wie präsent, schon vom Kindergarten bis hinauf in die Oberstufe, dann zu Abiturklassen, wie präsent der Ramadan ist. Was logisch ist, denn die Zahl der muslimischen Schüler nimmt einfach ständig zu. Gerade in Ballungsräumen natürlich.
Es wird berichtet, dass immer mehr Kinder in den österreichischen Schulen während des Ramadans fasten und dadurch gesundheitliche Probleme bekommen. Inwieweit beeinflusst das den Schulbetrieb?
Ja, dass die Zahl der Kinder, nämlich schon nicht nur Jugendlichen, die fasten, zunimmt, ja, das kann ich bestätigen aus meinem Umfeld. Ich habe überwiegend muslimische Schüler und Schülerinnen. Dieses Jahr ist es weitaus weniger schlimm, weil es noch nicht so heiß ist. Aber Sie können sich vorstellen, wie es dann ist, wenn es 40 Grad hat. In den Klassen natürlich noch mehr. Wir haben keine klimatisierten Klassen und die Kinder nichts essen und trinken. Also das führt dann schon zu Problemen. Aber selbst im Februar jetzt, wo es eben nicht heiß ist und wo natürlich Sonnenuntergang auch etwas früher ist, das heißt, sie dürfen früher essen, natürlich, sie sind schlapp, sie sind müde, sie klagen über Kopfschmerzen, über Bauchschmerzen. Ja, es kommt schon vor, dass wir auch dann die Kinder abholen lassen, weil ein produktives Lernen nicht mehr möglich ist.
Hat diese Zunahme von strikten Befolgen der Ramadan-Regeln, die ja Pflicht sind im Gegensatz zum Fasten im Christentum, also dass immer mehr junge Schüler dem Ramadan folgen, hat das mit einer zunehmenden Frömmigkeit von Schülern oder mit Druck aus den Elternhäusern zu tun?
Tatsache ist, dass viele islamische Religionslehrerinnen schon betonen, dass Kinder und Jugendliche, vor allem wenn sie was leisten müssen in der Schule, nicht fasten müssen und dass das auch nicht im Koran steht. Soweit habe ich mich schon informiert bei Religionslehrerinnen. Dann ist auch das Phänomen da, dass Kinder sehr wohl ihre Jausenbox mit haben, mit Obst, Brot, ja, allen möglichen, sogar Süßigkeiten drinnen, und das aber nicht essen wollen. Das heißt, die Eltern oder Mütter geben ihnen sehr wohl eine Jause mit, gerade in der Grundschule. Und sie essen es aber dann nicht oder weigern sich, das zu essen. Also das würde ich sagen, das ist einerseits natürlich Frömmigkeit, andererseits aber so ein richtiger Hype. Es ist hip zu fasten. Und das ist schon bis ins Grundschulalter. Bei Jugendlichen wird das dann noch viel, viel stärker.
Man kennt das ja aus der eigenen Schulzeit noch, dass man gerne zu einer Gruppe gehören will mit starken Anführern oder charismatischen Anführern. Gibt es sowas auch Ihrer Beobachtung nach unter muslimischen Schülern, die halt mehr oder weniger durch bewusstes Vorleben und weniger durch rigide Ansage dazu beitragen, dass so viele junge muslimische Schüler fasten im Ramadan?
Also ich vermute mal, das ist der Hauptgrund. Man will sich matchen mit den anderen. Wer ist jetzt der bessere Muslim, die bessere Muslima? Und man darf die Social-Media-Plattformen nicht unterschätzen. Da sind dann diese besonders hippen, coolen Prediger, inwieweit die religiös ausgebildet sind, weiß ich nicht, aber die dann natürlich die Kinder und Jugendlichen auffordern zu fasten. Das ist klar.
Aber durch muslimische Gemeinden oder durch muslimische Verbände wird jetzt kein Druck ausgeübt auf die Schulen?
Doch, das denke ich schon. Also als ich auf dieses Thema aufmerksam wurde durch meinen Beruf, das ist ja schon 10 bis 15 Jahre her, ja, da waren es eher die muslimischen Moscheegemeinden und Verbände. Inwieweit die jetzt noch immer das Predigen oder Druck ausüben, kann ich nicht beurteilen. Wo ist der Einfluss stärker jetzt? Bei den muslimischen Verbänden oder durch dieses Umfeld und junge TikTok-Prediger? Eins fällt mir schon auf. Es ist so dieses berühmte, die Geister, die ich rief, ja? Den Erzkonservativen, und das sind erzkonservative Muslimverbände, ist es, glaube ich, mitunter ein bisschen entglitten. Denn die Jugendlichen toppen das noch. So habe ich den Eindruck. Aber bitte, es müsste wirklich Studien her. Würde mich auch sehr interessieren. Wäre auch für Lehrer sehr hilfreich.
Ihrer Wahrnehmung nach, wie reagieren die nicht-muslimischen Schüler auf die Entwicklung?
Wenn es noch ausgeglichen ist in Klassen, was immer weniger der Fall ist, weil es findet eine totale Ghettoisierung statt, ja, zwischen Nicht-Muslimen und muslimischen Schülern, ja, dann kommt es schon zu heftigen Diskussionen und Streits und auch Raufereien mitunter, natürlich. Du bist ein Schwein, du isst Schwein und das ist Haram und so. Und natürlich auch dann die Gegenseite. Die geben sich dann gegenseitig, ja. Wenn die in der Minderheit sind, so wie in meiner Schule zum Beispiel, sind sie sehr still, leise und passen sich an. Ich möchte jetzt noch was ergänzen. In meiner Schule, das ist eine Grundschule, die Mehrheit der Schüler fastet nicht, ja. Aber wir tun da schon was dazu, wir Lehrerinnen und Lehrer. Also das schon. Also wir fordern sie schon auf, ihre Jause rauszunehmen und zu essen. Oder wir müssen anrufen zu Hause. Also wenn man das als Lehrer übergeht oder nicht bemerkt, na klar, dann essen und trinken sie nicht.
Wie hat bislang die Regierung, die Schulbehörden, wie haben die bisher darauf reagiert? Gibt es irgendwelche Anleitungen, Anregungen, Weisungen eventuell, wie man während des Ramadans vorzugehen hat, umzugehen hat?
Ja, das gab es schon immer wieder. Und da wurde halt Informationsblätter meistens über die islamische Religionslehrerin, die dann weitergeleitet wurden an die Eltern, dass Fasten im Ramadan ja für Kinder und Jugendliche keine Pflicht ist. Für Lehrer, naja, das ist immer so eine Gratwanderung. Natürlich sind wir Lehrer angehalten, auf das Wohl der Kinder zu schauen. Und dazu gehört auch, dass sie nicht Kreislaufprobleme bekommen, zum Beispiel, und nicht mehr lernen können, nicht mehr dem Unterricht folgen können. Andererseits kommt man rasch in den Verdacht oder muss man sich rasch rechtfertigen, nicht rassistisch oder islamophob zu sein. Also es ist immer eine Gratwanderung und da gibt es sicherlich auch Lehrer, in meiner Schule Gott sei Dank nicht, ja, aber ich weiß es, die dann lieber einmal schweigen und die Kinder fasten lassen.
Ein anderes großes Debattenthema war und ist das Kopftuchverbot für unter 14-jährige muslimische Mädchen an österreichischen Schulen, das ab dem kommenden Schuljahr gelten soll, aber bereits jetzt mit einer sogenannten Aufklärungsphase gestartet ist. Ist das Verbot immer noch ein Streitthema, das ein Eskalationspotenzial hat?
Das ist ein großes Streitthema. Mehr noch als zum Beispiel vor 10 Jahren oder mehr noch als damals, als die damalige ÖVP-FPÖ-Regierung es ja auch schon mal eingeführt hat, allerdings nur für Grundschulen und Kindergärten. Damals hatte es schon hohe Sprengkraft, aber jetzt noch viel mehr. Unter anderem durch den Zuzug der arabischstämmigen Schüler und Schülerinnen, ja. Also das wird bestimmt ein Riesenthema in den Mittelschulen der 10- bis 14-Jährigen und auch in den AHS-Gymnasium-Unterstufen. Das betrifft ja diese Gruppe diesmal auch.
Was ist ein AHS-Gymnasium?
Wir haben ja keine gemeinsame Schule. Also mit 10 Jahren geht ein Teil der Schüler in eine Mittelschule, Hauptschule, hat man früher gesagt, und der andere Teil geht an ein Gymnasium. Also von 10 bis 14 gilt aber an beiden Schulformen das Kopftuchverbot. Und das wird sicher hohe Sprengkraft haben dort. In Grundschulen gibt es nicht so viele Schülerinnen, die es tragen. Aber auch da, wir haben ja auch Ältere in den Grundschulen, auch schon Schülerinnen, die schon 12 sind zum Beispiel. Auch da wird es sicher Probleme geben. Also man wird mit manchen Eltern und Kindern schon Diskussionen haben. Und es wird auch zu Strafen kommen, weil so wie es derzeit aussieht, weigern sich manche natürlich, es runterzugeben.
Wird das darauf hinauslaufen, dass Eltern ihre Kinder von der Schule nehmen?
Das bleibt abzuwarten. Ich kann mir es jetzt in dem Brennpunkt, wo ich zum Beispiel arbeite, nicht wirklich vorstellen. Ich kann es mir aber vorstellen an Gymnasien zum Beispiel. Also eine privilegiertere Schicht oder eine gebildetere Schicht, damit meine ich auch die Eltern, ja, die könnte sich da möglicherweise, weiß ich nicht, das sind Spekulationen, formieren und eigene Schulen gründen dann oder Lerngemeinschaften oder was auch immer, ja. Könnte passieren, ich weiß es nicht, ja. Es bleibt abzuwarten. Und dann bleibt abzuwarten, es wird ja dagegen geklagt, wie der Verfassungsgerichtshof entscheidet, ne.
Auch in Österreich hat der muslimische Fastenmonat Ramadan begonnen und sorgt für leidenschaftlichen Streit an österreichischen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, zusätzlich zum bereits beschlossenen Kopftuchverbot für unter 14-jährige muslimische Mädchen. Darüber sprachen wir mit der österreichischen Grundschullehrerin Susanne Wiesinger, die mit ihrem Buch Kulturkampf im Klassenzimmer breite Aufmerksamkeit erlangte. Vielen Dank, Frau Wiesinger.
Gern geschehen.
Übrigens können Sie noch mehr von Susanne Wiesinger hören, denn sie ist Teil unserer Sendung Tondokument, in der wir einen gekürzten Mitschnitt einer Tagung unter dem Titel Mythos Kopftuch ausstrahlen. Die Veranstaltung fand am 17. Januar in Wien statt. Am kommenden Samstag, also den 28. Februar um 8 Uhr und 14 Uhr Mythos Kopftuch mit Susanne Wiesinger unter anderem im Rahmen der Sendereihe Tondokument im Kontrafunk.